Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Es hat, wie erwartet, ein wenig länger gedauert, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen Puffer zwischen den Folgen haben möchte. Das wird sich jetzt für die kommenden 3 Wochen ein bisschen ändern, weil ich 2 Wochenenden nicht da bin und deswegen jetzt auch noch ein paar Folgen am Wochenende aufnehme. Nichtsdestotrotz, heute gibt es wieder eine spannende Folge. Die ist vorgepackt, geht circa eine Stunde. Und ich habe einen Interviewgast. Wer das sein wird, das erfahrt ihr gleich. Es geht auf jeden Fall um Mallorca. Es geht um Social Lending, Peer-to-Peer-Kredite. Es geht um Vermögensbildung. Wie kannst du dich am besten weiterbilden? Was sind so zentrale Punkte? Und es geht um YouTube. Auch ein wesentlicher Punkt. Wie das Ganze zusammenpasst, das musst du dir jetzt anhören. Viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zur 4. Folge des Finanzrocker-Podcasts. Und heute ist eine Premierenfolge, denn ich habe heute meinen ersten Interviewpartner zu Gast. Und zwar ist es Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf. Grüß dich, Kolja.
Hallo.
Geht's dir gut?
Mir geht's super. Ich bin ein bisschen müde, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren und auch noch am Strand sehr lange verbracht haben und da ist man danach immer so ein bisschen abgeschlagen. Ja. Aber ansonsten geht es mir super.
Das freut mich zu hören. Ich war ja bei dir vor ein paar Wochen in deinem Podcast zu Gast und vielleicht hat auch der eine oder andere meiner Hörer den Podcast gehört. Und heute drehen wir den Spieß ein wenig um und heute darf ich dich mal interviewen, was ich sehr, sehr spannend finde, denn nicht nur ich kenne dich als YouTuber, sondern auch einige andere. Und du bist ja auch Fitnesstrainer und auch als Buchautor bekannt geworden. Vielleicht kannst du dich trotzdem aber noch mal ein bisschen vorstellen. Wer ist Kolja Barkhorn?
Ja, also Fitnesstrainer, das war eigentlich meine Wurzel ganz am Anfang. Das war eine meiner Leidenschaften, halt Fitness. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Damit habe ich damals angefangen. Und ja, ich habe eigentlich so 3 große Leidenschaften, die ich eigentlich alle verfolge und auch teilweise kombiniere. Das ist einmal der ganze Bereich Sport, Fitness, Training, dann der ganze Bereich Video, Film, Schnitt. Das heißt, ich habe auch eine Ausbildung gemacht an der SAE in Berlin. Das ist die School for Audio Engineering, nennt sich das eigentlich. Aber die haben halt auch so einen tollen Filmkurs. Und ich hatte damals nach der Bundeswehr so die große Frage, was soll ich machen? Und ich hatte keine Lust auf ein trockenes BWL-Studium und auf die anderen Studien auch. Und deswegen war ich ziemlich froh, dass ich nicht angenommen wurde und dass ich dann bei dieser Uni, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich so eine Art private Hochschule, eine recht praxisorientierte Ausbildung machen konnte zum Thema Film und Filmschnitt. Und ja, das habe ich dann danach angefangen zu kombinieren. Das heißt, ich habe bei YouTube angefangen, Filme über Fitness zu machen, über Ernährung, über Workouts zu Hause im Fitnessstudio, Anleitungen. Und das war so das erste Mal, dass ich so das Thema online für mich entdeckt habe, richtig. Und das Thema Aktien investieren, das habe ich ab 2009 mit richtig Leidenschaft angefangen zu verfolgen und seitdem bilde ich mich da ständig weiter und mache da sehr, sehr, sehr viel.
Ja, das merkt man ja auch.
Ja, genau. Und das ist jetzt auch aktuell der Bereich, wo ich mich ziemlich stark fokussiere, weil ich einfach gemerkt habe, das ist auch so. Ja, also das ist natürlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil bei Fitness, es ist irgendwann sind es immer die gleichen Fragen. Ja, also wie man jetzt sein Bauchfett verbrennt und wie man halt Muskeln aufbaut und das ist zwar, mache ich weiterhin gerne und macht auch sehr viel Spaß, weil man auch vor allem sehr, sehr viel positives Feedback von den Leuten zurückbekommt. Ich war dieses Jahr auf der FIBO, der weltgrößten Fitnessmesse in Köln und da haben mich wirklich Dutzende Leute einfach angesprochen und haben haben mir erzählt, was sie dann geändert haben, was sie im Leben erreicht haben, fitnesstechnisch, und dass sie jetzt auf einmal wieder Lust haben, auch andere Dinge zu tun. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr schön. Aber ja, auch so jetzt, sage ich mal, rein intellektuell ist dieser Aktien- und Investmentbereich viel herausfordernder. Es ist eine viel größere Herausforderung, und deswegen macht es auch aktuell so ein bisschen mehr Spaß, weil man da einfach mehr noch selbst lernen kann und ja, einfach eine größere Herausforderung hat.
Ja, bin ich ganz bei dir. Wobei, das ist ja natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Aber da wirklich den Pegel so hoch und interessant zu halten, dass die Leute dann immer wieder kommen, das ist da eben nicht so gegeben. Weil letztendlich, wie du schon gesagt hast, da geht es dann immer um Fettverbrennen, noch mehr Muskeln, noch mehr Eiweiß zu sich nehmen. Und das ist ja dann letztendlich immer so ein Kreislauf. Und ja. Den hast du bei Aktien zwar auch, aber der ist ein bisschen größer. Und du hast halt noch so ein paar Satelliten drumherum, die du dann eben auch immer mit aufnehmen kannst. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja. Was mich interessiert, 2009 hast du gesagt, hast du angefangen mit Aktienanlage. Ja. Was war denn so der Startschuss dafür? Weil das war ja direkt nach der Finanzkrise. Viele Leute, ich zum Beispiel auch, haben sich die Finger verbrannt. Und du bist dann genau da dann eingestiegen.
Genau. Also ich habe von dem Thema Finanzkrise absolut nichts mitbekommen. Nada, nichts. Ich habe zu der Zeit als Fitnesstrainer, wie gesagt, gearbeitet. Und ich hab das vielleicht einmal irgendwo gehört, dass es eine Immobilienblase gab oder so, aber das war es dann auch, hat mich auch nicht interessiert. Und dann hatte ich über meinen Hund eine Freundin damals kennengelernt, die das ja ziemlich hauptberuflich gemacht hat, auch im Sinne der Vermögensverwaltung und so. Und die hat das einmal nur so nebenbei erwähnt, ja, von wegen so, ja, ich spekuliere so ein bisschen und weiß was ich, und das fand ich dann ziemlich interessant einfach, ja. Dass ich, vor allem, dass es halt eine Frau war, war jetzt ein bisschen verknallt in die. Und deswegen hat mich das natürlich so ein bisschen fasziniert. Und dann hat sie mir einfach beim nächsten Mal dieses Buch vom G&U Verlag Aktien Basics mitgebracht und geschenkt. Hat sie ja noch signiert oben und hat mir gesagt, hier, schaust du einfach mal an. Und da habe ich mir einfach dieses Buch angeguckt, Aktien Basics. Das ist im Prinzip so eine Art anschaulich gemachtes Börsenlexikon. Ja. Also jetzt nichts für Fortgeschrittene, das ist jetzt kein Buchtipp oder so, aber es ist für Leute, die gerade anfangen, sehr interessant. Ja. Und vor allem für mich. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht bei mir und ich war einfach wie gefesselt davon, von diesem ganzen Thema. Hab dann über Costolani gelesen und da war so viel da drin darüber. Und dann habe ich zum ersten Mal halt online mich informiert und gleich geguckt, ja, was geht denn da so ab, und habe gleich gesehen dann, ja, das war tatsächlich, hätte ich damals ein bisschen mehr Geld gehabt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht gewesen wäre, weil es war zu meinem Geburtstag Anfang März 2009, wo man hätte mit verbundenen Augen einfach sich aus dem DAX irgendwas rausnehmen können es wäre ganz gut gelaufen. Und ich hatte eine Erfahrung vorher mit Aktien schon gesammelt, und zwar mit Fonds. Und zwar hatte ich aufgrund einem Hundebiss, als ich sehr klein war, noch Schmerzensgeld bekommen. Und das hatten halt meine Eltern einfach, ohne nachzudenken, irgendeinem Bankberater anvertraut. Und die hatten das in irgendeinen Fonds gepackt. Und obwohl ja, wenn man jetzt Finanzkrise mal außen vor lässt, die war nämlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wenn man jetzt guckt, der Punkt irgendwie, wann war das? Das ist schon über 25 Jahre her jetzt. Und wenn du guckst, du hast dann irgendwie 10.000 Mark oder so angelegt und irgendwie 20 Jahre später ist da nicht viel mehr drauf, dann kann es eigentlich nicht sein. Zumal es sozusagen noch vor der Finanzkrise war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass da einfach immer wieder hin und her verkauft wird, und ich dann gemerkt habe, auch im Zuge von diesem Buch, von diesem G&U-Buch, wo dann zum ersten Mal wirklich drin steht, so, aha, okay, Sie sind halt als Aktionär Teilhaber eines Unternehmens. Und genau diesen Satz, der da drin stand, den habe ich auch seitdem immer genau so im Kopf. Ja, dass ich sage, ich gucke da nicht einfach nur irgendwo hin und kaufe da irgendwas, sondern ich gucke mir die Aktie und das Unternehmen so an, dass ich überlege wirklich, ja, okay, ich bin jetzt dann ein Teilhaber. Und deswegen muss man sich natürlich ein bisschen Arbeit machen. Und das war so der Startschuss.
Ja, bei mir war es ja ähnlich. Also mal davon abgesehen von diesen Bankberatergeschichten, die ich ja schon ausführlich auch bei dir im Podcast erläutert habe. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin ja, wenn ich Zeitung lese, lese ich zuallererst immer den Sportteil. So war es in der Vergangenheit. Dann kommt aus aller Welt. So, und jetzt bin ich Politologe, da habe ich irgendwann angefangen, Politik zu lesen. Aber Wirtschaft war immer so ein Ding, das habe ich echt gehasst. Und das hat mich auch nicht interessiert. Und dann bin ich vor... Ja, ich glaube fast genau auf den Tag vor 2 Jahren bin ich nach Köln geflogen zu einer Veranstaltung von der Arbeit her, und da lag die Euro dann da in vorm Flieger in dem Brett, und es gab nichts anderes. Also die ganzen interessanten Magazine wie Sportbild und so waren schon vergriffen. Dann musste ich mir die Euro mitnehmen und habe ich die gelesen, und da waren halt so viele interessante Sachen drin, dass ich dann halt angefangen habe, mich dafür zu interessieren, und dabei ist es halt nach wie vor geblieben, trotz Investmentpornografie, und da ist auch schon viel Mist drin, und gerade auch die diese Fondsempfehlungen, die teilweise 3-4% kosten, da muss man halt höllisch aufpassen. Aber generell so von den Themen her finde ich sehr, sehr interessant. Und da hat es auch über das Lesen hat's angefangen mit dem Interesse.
Okay. Ja. Interessant, also auch so aus der Not heraus.
Ja, ja, aber wirklich aus der Not heraus.
Weil kein Kicker mehr da lag.
Also. Ja, Kicker oder Sportbild, eins von beiden.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, da bin ich auch mal sehr interessant, bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, dein Kanal ist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden. Ich glaube, du hast über 15.000 Abonnenten jetzt mit Aktien im Kopf.
Bald 16.000.
Ja, das geht ja ruckzuck. Also ich glaube, vor einem Monat hattest du noch unter 15, ne? Also das geht ja rasend schnell.
Ja.
Wie viele deiner Abonnenten waren vorher schon Abonnenten bei deinem Fitnesskanal? Was würdest du schätzen?
Sehr schwer zu sagen. Am Anfang war es der größte Teil. Mhm. Ich hatte am Anfang ein Video gemacht darüber, dass ich jetzt einen neuen Kanal mache, wo regelmäßig Videos kommen, und da waren dann ziemlich schnell so 300, 400 Abonnenten auf dem neuen Kanal. Und seitdem, ich habe einmal später dann, glaube ich, noch eine Erwähnung gemacht in einem anderen Video. Und ansonsten verlinke ich die Kanäle eigentlich jetzt nicht mehr wirklich. Da wird jetzt keine Promotion von einem zum anderen gemacht, weil es einfach thematisch vollkommen andere Sachen sind. Und viele Leute, die sich für Aktien interessieren, die interessieren sich halt nicht für Fitness. Und andersherum gibt es schon viele Leute, die sich für ihre körperliche Fitness interessieren, auch die dann sagen, okay, körperliche Fitness ist der erste Punkt, den ich in den Griff kriegen muss, und ich will halt nicht mein Leben lang vom Arzt abhängig sein und so weiter. Und dann sagen sie, okay, der nächste Schritt ist sozusagen das Thema Finanzen.
Ja.
Das heißt, da gibt es viele, auch jetzt junge Leute, die das erkannt haben für sich, und deswegen gibt es auch immer wieder, glaube ich, Leute, die dann irgendwie mitkriegen über irgendein YouTube-Video, der hat ja noch einen anderen Kanal, aber ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, da führe ich gar kein Buch drüber oder so, wie viele Leute da vorher Fitness-Interessenten waren.
Ja, wobei man sieht's. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht, mich durch diverse Videos von dir zu klicken, habe die mir auch angeschaut und habe mir die Kommentare darunter angeschaut.
Ja.
Da sind halt auch so Namen wie Eisenkarl und wahrscheinlich Pumper Joe, also da sind schon einige vertreten. Und was mir dabei aufgefallen ist, du hast relativ wenige Leute, die Mist schreiben in den Kommentaren. Also das sind ja wirklich Kommentare, die irgendwie sehr zum Inhalt passen.
Ja. Das
ist also nicht diese ganzen Trolle, die man sonst immer
hat. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf.
Ja, aber es hat ja auch was mit der Qualität von dem Kanal zu tun, ne?
Ja, vor allem hat es auch mit der Kultur zu tun, also mit der Aktienkultur, beziehungsweise mit der Community-Kultur, was für eine Community man pflegen möchte, wen man ansprechen möchte und welche Regeln man auch untereinander festlegt. Und das habe ich einfach von Anfang an, weil ich ja schon länger da unterwegs bin und weiß, wie sowas ausgehen kann. Und das Internet ist halt auch ein Ort, wo teilweise halt solche Sachen vorkommen, die man halt vermeiden möchte. Mhm. Habe ich halt unterschiedliche Sachen. Erstens bin ich halt recht transparent und empfehle halt keinen Mist.
Ja.
Das heißt, ich verdiene ja auch damit Geld und ich empfehle halt aber das, was ich selbst auch gut finde und was ich selbst mache.
Das ist auch ein wichtiger Aspekt, das sehe ich genau.
Das ist der wichtigste, meiner Meinung nach. Alles andere, man könnte sehr viel mehr verdienen, wenn man andere Angebote auch annimmt. Ja. Und da kommen teilweise E-Mails jetzt von richtig interessanten, lukrativen Dingen, die natürlich wollen, dass man das in den Videos positioniert und so. Und ich überlege dann einfach, okay, spule ich einfach 10 Jahre zurück, ja. Bin 20, habe gerade noch nicht so viel Geld oder meine Zielgruppe ist ja im Prinzip so zwischen 18 und 35, ja. Mhm. Aber es sind ja noch viele Studenten und Azubis auch dabei und ich überlege gerade, wenn ich mit meinem jetzigen Wissen das Angebot sehe von vor, als ob ich 18 wäre, wäre das gut oder schlecht für mich? Und wenn ich dann sage, es wäre schlecht, dann sage ich, nein, ihr könnt mir so viel Geld bieten, wie ihr wollt, ich mache das nicht. Das heißt, das ist ein Punkt, der dazu beiträgt, dass ich persönlich nicht irgendwie großen Angriffen ausgesetzt bin. Ja, immer mal wieder kann das vorkommen, aber das ist dann meistens so irgendein etwas durchgeknallter extrem Linker oder so, der irgendwie sagt, Aktien sind per
se... Tod dem Kapitalismus, sowas.
Genau. Das ja. Aber auch ansonsten hat aber auch damit zu tun, dass ich ganz klar Regeln definiere, was erlaubt ist und was nicht. Das heißt, es darf nicht beleidigt werden in den Kommentaren und vor allem nicht untereinander. Das heißt, wenn jemand andere Leute beleidigt oder irgendwie als dumm bezeichnet oder so, dann wird er freundlich darauf hingewiesen, dass das nicht erwünscht ist und dass das jetzt seine zweite Chance ist. Und ansonsten wird er halt auch rigoros geblockt und nie wieder irgendwie zugelassen, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Und dadurch kann ich mittlerweile auch kontroverse Videos hochladen. Das passiert dann immer am Freitag, am Philosophie am Freitag, ja. Wo ich einfach so meine Meinung zu aktuellen Themen wie jetzt Frauenquote oder Mindestlohn oder alles, was indirekt auch ein bisschen mit Aktien zu tun hat. Mhm. Ja. Und selbst dort gibt es eigentlich keine wirklichen Beleidigungen. Es wird halt kontrovers diskutiert, aber die Leute bleiben trotzdem untereinander rational. Und so macht man das.
Ja, ich habe einen Kommentar gesehen. Ich glaube, das war beim Aux Money Video. Bei einem von denen. Und da hattest du das auch verlinkt und dann hatte der geschrieben, ich glaube, der hieß auch Eisenkarl oder irgendwie sowas. Und der hat gesagt, Kolja, du bist so ein korrekter Junge, ich klicke bei dir absichtlich auf die Links. Und das sagt natürlich viel aus, ne?
Ja, ja.
Ja, und da macht sich das auch bemerkbar.
Ja, das habe ich häufig auch, dass Leute mir dann schreiben per E-Mail irgendwie. Jetzt hatte ich letztens E-Mail-Kontakt mit einem, der irgendwie mich bei der Comdirect irgendwie erwähnen wollte noch als Empfehler, aber das ging irgendwie nicht mehr durch. Und er hat mir extra noch mal 2-3 Mal irgendwie im Nachhinein geschrieben, dass er es total schade findet, dass sie es nicht anerkannt haben wegen irgendwas. Ja. Und ich meinte dann so, das ist doch kein Problem, ja. Aber ja, das ist, also man erntet halt das, was man sieht, ja.
Das merkt man immer wieder. Und deswegen ist es so wichtig, seine Integrität zu wahren. Ob das nun beim Blog ist, beim YouTube-Channel oder auch beim Podcast. Du musst halt für deine Meinung stehen und nicht alles blind empfehlen, nur weil du mal 5 Euro dafür bekommst. Und das nehmen dir die Leute dann auch wirklich ab. Also ich sehe es genauso wie du.
Ja, vor allem, wenn du halt Videos hochlädst und die Leute halt zum eigenen Denken anregst und zum kritischen Denken anregst und die Leute dann das auch tatsächlich anfangen umzusetzen, dann werden sie natürlich auch dich und deine Gedanken kritisch hinterfragen. Und das begrüße ich ja auch gerade so, weil wenn ich halt sowas Falsches sage, oder das kommt natürlich immer mal wieder vor, das weißt du ja selber, dass gerade in diesem Bereich, der auch ziemlich anspruchsvoll werden kann, dass immer mal wieder irgendwie sich Fehler einschleichen in irgendeine Berechnung oder in irgendeine Beurteilung. Und ja, wenn Leute dann das merken, dann schreiben die das auch sofort unter das Video. Ne? Ah, du hast den Rechenfehler gemacht, ah, du hast das und das. Und dann gucke ich mir nochmal an und dann gucke ich, wie gravierend der war. Und wenn er gravierend war, dann sage ich danke und lösche das Video und mache es nochmal neu mit den korrekten, damit ich sozusagen keine Falschinformationen verbreite. Und wenn man den Leuten sagt, sie sollen kritisch denken, dann machen sie es halt auch.
Nee, das finde ich ja auch gut. Also wenn man Fehler macht, also keiner ist ja frei von Fehlern und einer weist einen darauf hin, dann finde ich das super. Also ich versuche da auch immer meinen Leser dazu animieren, zu kommentieren und wenn es ein vernünftiger Kommentar ist, dann hilft der viel mehr weiter, als wenn da gar nichts kommt.
Ja, das stimmt.
Wir haben jetzt eben schon ganz kurz über deinen Podcast gesprochen. Den hast du jetzt ja vor ein paar Wochen auch gestartet. Wieso hast du dich dafür entschieden, einen Podcast jetzt auch noch zu machen?
Hat mehrere Gründe. Einer Der Grund ist ganz klar der Eigennutzen, dass ich mehr Leute noch erreichen möchte. Und dass für viele die Videofrequenz ein bisschen zu hoch ist bei YouTube, beziehungsweise dass man einfach, und da denke ich auch immer auch an mich, wenn ich jetzt irgendwie zwischen Malle und Berlin oder irgendwo hin und her pendle, das ist mal so ein 2,5-Stunden-Flug und ich lade mir jetzt nicht vorher irgendwelche YouTube-Videos runter, weil im Internet gibt's halt im Flugzeug gibt es halt kein Internet. Ich lade mir aber häufig Podcasts runter.
Ja.
Und das machen natürlich andere Leute auch. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, dann mache ich doch zusätzlich zum YouTube-Kanal einfach einen Podcast, damit ich die Leute, die jetzt irgendwie nicht so die ganze Zeit YouTube-Videos gucken, vielleicht Leute erreiche, die halt Podcasts hören. Und, und das ist, also das ist ein Grund, einfach mehr Leute noch zu erreichen. Und der nächste Grund ist der, dass man in Podcasts auch mal so ein bisschen lockerer, nicht immer so direkt auf den Punkt einfach diskutieren kann, so wie jetzt miteinander. Oder auch mal so ein paar Anekdoten nebenbei erzählt. Und bei YouTube ist das halt eher so, obwohl da auch längere Videos kommen teilweise, ist das schon so, dass man da bei YouTube nicht zu viel rumlabern sollte, weil sonst wird man gleich abgestraft. Deswegen ist es auch bei Podcasts einfach nochmal so ein bisschen entspannter manchmal.
Ja.
Genau, das ist ja, war so die Gründe dafür. Und dann mache ich das Ganze immer über Feedback, habe ich also erstmal nachgefragt in unserer Community, was die davon halten und da überall positive Resonanz kam und die das alle hören wollten, habe ich dann gesagt, na gut, dann machen wir es mal. Dann habe ich das gleich umgesetzt.
Ja. Nee, ist auch eine super Sache. Ganz kurz noch für die Hörer, die dich noch nicht kennen. Du bist ja vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr nach Mallorca gezogen, ne? Das hast du ja eben gesagt.
Ja.
Ja. Das heißt, wie oft pendelst du jetzt zwischen Deutschland und Mallorca hin und her, wenn du mal Veranstaltungen hast?
Genau, wir haben uns ja kennengelernt in Berlin neulich.
Ja, genau.
Aber nicht so oft, ehrlicherweise. Also ich muss mal überlegen, also dieses Jahr war ich jetzt im Februar einmal in Berlin, dann jetzt nochmal im Mai, dann im April war ich in Köln auf der FIBO, das heißt, ich war zweimal in Berlin und einmal in Köln bisher. Jetzt im Juli geht es wieder nach Berlin und dann geht es nochmal nach Österreich auch, aber ansonsten, also vielleicht irgendwie so alle 2 Monate oder so.
Ja. Aber du hast es gut, du hast fast ständig Sonne. Und wir haben jetzt mal heute den oder gestern auch schon, war einen der wenigen Sonnentage.
Ja, beziehungsweise, was mich immer so genervt hat in Berlin auch, also ich liebe Berlin halt, ich bin ja auch 30 Jahre dort glücklich, habe ich ja gelebt, aber was mich immer genervt hat im Sommer, ja, wenn es dann mal wirklich so 30 Grad wurde, einen Tag lang,
ja,
dann hast du halt so richtig dich gefreut, warst am See, warst auch mal grillen und so und dann kam gleich wieder Unwetter.
Ja.
Also dann kam gleich wieder erstmal Unwetter, irgendein Sommerbruch und 3 Tage Regen und danach waren es dann wieder 20 Grad und das hat man halt hier schon, also wir hatten jetzt die letzten 2 Wochen komplett durchgehend halt 30 Grad, jeden einzelnen Tag mit Sonne und ja.
Ja, das hätten wir hier in Norddeutschland auch gerne, wobei im Rest von Deutschland war es ja gut, aber hier oben war es ein bisschen durchwachsen.
Ja.
Nee, ich wollte nur kurz darauf eingehen, weil du ja eben vom Flug Mallorca Deutschland gesprochen hattest und das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, dass du auch deine Videos von Mallorca aus drehst.
Ja, genau, mittlerweile, ja, ich arbeite ja von zu Hause aus,
ja,
und dann drehe ich natürlich auch Videos hier. Ja. Das ist ja das Gute, wenn man halt online-basiert auch arbeitet, dass man nicht abhängig ist vom Standort.
Ja.
Habe ich auch früher gearbeitet.
Kurz nochmal zurück zum Podcast.
Ja.
Ich habe es dir ja vor dem Interview jetzt schon gesagt. Also in meinen Augen gehört dein Podcast zu den interessantesten Podcasts überhaupt. Und das liegt in erster Linie an deinen sehr interessanten Gästen, weil es komplett anders ist als die sonstigen. Und okay. Mich nehme ich jetzt mal aus als Gast. Wir klammern mich mal aus. Aber nach welchen Kriterien wählst du diese denn aus?
Ich wähle die gar nicht aus, sondern die wählen sich selbst aus.
Mhm.
Ich habe am Anfang gesagt, schickt mir eine E-Mail an kolja@aktienmitkopf.de mit dem Betreff Podcast und beschreibt einfach kurz, wer ihr seid, was ihr so macht und was, worüber ihr sprechen wollt. Und dann finden wir ein Thema, was zu Privatanlegern, zu Aktien, zu Börse passt. Beziehungsweise ich habe ja immer die drei A's, also Arbeit, Aktien, Ausbildung. Letztens hatten wir einen Podcast mit jemandem, der mit dem ich über Karriere gesprochen habe. Da wurde ein bisschen auch über Oldtimer-Investments gesprochen und also immer auch so indirekt manchmal. Und ja, und da haben eigentlich gleich ziemlich viele geschrieben. Und jetzt ja, muss ich einfach immer halt die E-Mails checken und gucken, ob was Interessantes da ist. Dann schreibe ich mit denen kurz hin und her und versuche halt so ein Grundthema zu finden, was damit die Sendung irgendwie halt so ein Thema hat und dass es dann schon konkreter ein bisschen geht. Und dadurch, dass es halt, wie gesagt, manche Leute irgendwie Anfang 20 sind, jetzt kommt nächste Woche ein Podcast mit einem 17-Jährigen, sehr interessant. Manchmal sind 30-Jährige da und jeder hat seine andere Geschichte und jeder hat andere Sachen gelernt und macht alles ein bisschen anders und dadurch bleibt es halt so ein bisschen vielseitig. Ne?
Ja, also die fünf Folgen, die bisher veröffentlicht wurden, die sind alle komplett unterschiedlich und die Leute waren sehr interessant und ob das nun über Immobilien geht, über Karriere oder jetzt wie mit dem Fondsmanager in der letzten Folge, es ist immer was komplett anderes und das macht Spaß, die zu hören. Und ich höre die dann auch gleich immer in einem Rutsch weg in der Bahn. Und bei anderen, da fällt mir das schwer, die in einem Rutsch durchzuhören. Gerade bei Interviews, wenn die eine Stunde gehen, das ist manchmal sehr schwer. Aber bei dir habe ich den noch nie ausgemacht.
Genau, das freut mich natürlich zu hören und versuche ich natürlich beizubehalten. Ich bin mal gespannt, wie einfach oder schwer das wird auf Dauer.
Ja, für die Hörer, dein Podcast-Link, den packe ich dann in die Shownotes. Und die Shownotes, die findet ihr unter www.finanzrocker.net/hörenswert. Und auf der Startseite werdet ihr die auch finden. So, jetzt genug der Vorrede, jetzt packen wir mal Butter bei die Fische, wie wir hier so schön sagen. Lass uns mal über Aktien sprechen. Wie legst du an, aktiv oder passiv? Weil du hast ja auch eine passive Videoserie, die auch sehr gut ist. Ich habe auch meine Serie über passive Aktienanlage, aber das heißt ja nicht, dass man auch so anlegt, ne?
Richtig, ja, ich mache im Prinzip meine eigene Strategie. Also das heißt, ich höre recht wenig auf das, was andere Leute mir sagen irgendwie. Das heißt, ich lese zwar Bücher, um mich weiterzubilden ständig und passives Investieren habe ich auch noch gar nicht so lange, also davon weiß ich noch gar nicht so lange. Vor 2 Jahren oder so hättest du mich gefragt, ETF, CFD, das wäre für mich genau das Gleiche gewesen. Ja? Ich betrachte das gar nicht alles immer so genau als passiv oder aktiv oder so. Also diese Trennung gibt es bei mir nicht so direkt. Ja. Sondern ich betrachte halt immer mein verfügbares Einkommen. Mhm. Ja? Und dann sage ich mir, okay, wie viel von diesem Geld, was ich jetzt zur Verfügung habe zum Anlegen, verwende ich jetzt für welches Investment? Und da ist es halt so, dass ich beides mache. Also, dass ich einfach aufgrund, und das ist der wichtigste Grund, warum ich passives Investieren mag, ist das sogenannte ROTI, also Return on Time Invested. Mhm. Der ist halt bei passivem Investieren höher. Ja. Das bedeutet, nehmen wir mal an, du bist ein sehr guter, aktiver Anleger und schaffst es irgendwie, was ja recht selten der Fall ist, schaffst es irgendwie, die passive Anlage out zu performen über eine Weile. Und sagen wir mal, du machst jetzt statt 5% irgendwie 7% Rendite. So, jeder weiß, dass aktives Investieren, wenn man es richtig intensiv verfolgt, eine verdammt schwierige, komplexe Aufgabe ist, die ziemlich viel Zeit verschlingt. Ja? Und passives Investieren verschlingt viel weniger Zeit. Und deswegen, weil bei passivem Investieren dieses Return on Time Invested halt viel höher ist, das heißt sozusagen nicht der Return auf dein Geld, sondern der Return auf deine Zeit, die du investierst, deswegen investiere ich schon einen großen Teil einfach in passive Indexfonds. Ja. Aber das Problem, was passives Investieren betrifft, ist natürlich, dass man irgendwann nichts mehr lernt. Das heißt,
genau so ist es. Du wirst faul dadurch.
Ja, genau. Passiv zu sein bedeutet, ja, per Definition eigentlich nichts zu machen, außer vielleicht einmal oder alle 2 Jahre zu rebalancen oder so, ja, oder was zuzukaufen oder einen Sparplan einzurichten oder was auch immer. Und das ist das, was mich dann daran nicht stört, aber weswegen ich auch trotzdem halt aktiv noch investiere und auch Einzelaktien und so, weil man auch häufig eine bessere Verbindung zwischen den Investments aufbaut noch, weil man sich mehr damit beschäftigen muss, was natürlich auch wieder dann zu vielen Fehlern führen kann und Fehleinschätzungen führen kann, weil man einfach aufgrund dessen, dass man sich jetzt zum Beispiel sehr lange mit einer Aktie beschäftigt, dazu tendiert, diese Aktie auch zu kaufen, weil man einfach diese ganze Zeit investiert hat und deswegen psychologisch gesehen mit höherer Wahrscheinlichkeit einfach sagt, ja, die ist total wertvoll für mich, als einfach nach irgendwie 20 Stunden Arbeit zu sagen, nö, lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Aber das ist jedenfalls bei mir die Sachlage. Und was auch noch dazu kommt jetzt für mich, ist ganz klar auch der Umstand, dass ich ja eben kein BWL-Studium gemacht habe und ich habe halt die Fitness-Fachwirt-Ausbildung irgendwann noch hinterher gemacht, wo man halt schon so einige grundlegende Dinge der VWL und BWL hat, aber dieses Lesen von Geschäftsberichten zum Beispiel, Lesen von Finanzliteratur, Lesen von Büchern, das hilft mir nicht nur jetzt, um irgendwie gute Aktien zu finden oder so, sondern das hilft mir eben auch, um das selbst wieder im eigenen Unternehmen anwenden zu können oder in den eigenen Geschichten. Weil, was ist ein Aktionär? Ein Aktionär ist ein Teilhaber eines Unternehmens. Und wenn man dann halt noch selber Unternehmer ist, wie ich, wir haben jetzt dieses Jahr unsere erste GmbH gegründet hier und somit habe ich jetzt selber natürlich noch keine AG, ja, aber die GmbH muss genauso bilanzieren, da müssen auch die ähnlichen Dinge gemacht werden. Und wenn man halt lernt, worauf es ankommt bei Geschäftsberichten oder beziehungsweise bei Unternehmen, bei Aktiengesellschaften, dann lernt man natürlich auch wieder für seine eigenen Unternehmungen mehr. Und das ist also nicht nur der Grund, um irgendwie bei Aktien voranzukommen, sondern auch um selbst dann in der eigenen Unternehmung voranzukommen.
Das ist sehr schön erklärt. Ich muss mal an einer Stelle einhaken, und zwar das Thema Bücher und Lesen. Jetzt kann ich ja mal sagen, wie ich auf Kolja Barkhorn aufmerksam geworden bin. Und das war nämlich nicht über YouTube, sondern über Kindle Unlimited. Und das war kurz bevor wir uns in Berlin getroffen haben auf der OMFINCOM. Da habe ich mir dein Buch mit den 30 Fehlern runtergeladen und habe es dann auch durchgelesen. Und ich meine, ich habe jetzt auch ein Buch gehabt, wo ich 10 eigene Fehler bespreche, dass es kostenlos bei mir auf dem Blog gibt. Aber bei dir, das war mit so viel Anekdoten gewürzt mit dem Thema Auto und warum ihr kein Auto haben wollt. Und das sind halt so Sachen, die Leute interessieren. Also das ist viel besser, als wenn du so ein dröge Finanzliteratur liest. Und das habe ich gelesen und danach habe ich mir dann deine YouTube-Filme angeschaut. Da hattest du ja immer so schöne Google-Links da drin. Im Buch und da habe ich mich dann das erste Mal mit den Videos beschäftigt und da sieht man, Lesen bildet und du kannst auch noch neue Kontakte knüpfen über 5x jetzt. Aber das kann ich halt auch nur empfehlen und das merkt man eben auch beim Thema Blog, wenn man da ein bisschen anders schreibt und ein bisschen persönlicher, können die Leute dir viel eher folgen, als wenn sie so dröge Finanzliteratur lesen.
Ja, richtig. Bericht oder so. Genau, also weil du dann über deinen Finanzrocker eben auf einmal eine andere Verbindung zu dem Ganzen hast und auch deine einzelnen Elemente auf dem Blog halt nennst. Und Menschen lernen halt immer am besten und jeder von uns lernt immer am besten, wenn man Verbindungen hat wenn man das Gehirn, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie das Gehirn funktioniert, also man weiß genau, wie es funktioniert, aber da gibt es ja diese ganzen Synapsen und Schaltstellen und man lernt eine Sache viel besser, indem man es mit etwas anderem kombiniert. Das bedeutet, deswegen gibt es Beispiele. Ja, deswegen, wenn man einen Text liest und dann ein Beispiel hat, warum lernt das Gehirn? Weil es auf einmal mit etwas Unbekanntes, mit etwas Bekannten verbindet. Und wenn man das macht, dann lernt man halt einfach besser. Und über Videos hat man halt die super Möglichkeit, Dinge zu visualisieren, die eigentlich sehr schwer immer nur auf Papier stehen. Ja. Das ist der Vorteil von Videos. Und wenn du das machst über Finanzrocker, dann nimmst du etwas, was Leute vielleicht schon kennen, wie ein Mixtape oder wie irgendwelche Geschichten aus der Musik und verbindest das vielleicht mit irgendetwas, was die Leute noch nicht kennen und deswegen bleibt es dann auch länger hängen. Ja. Deswegen, das habe ich übrigens gelernt von Jens Seiler. Das ist so ein Gedächtnisfreak, den ich mal kennengelernt habe, war auch auf einem Seminar von ihm. Der kann sämtliche Brockhaus-Bände auswendig.
Was?
Ja, also nicht, er kann nicht sagen, seit 346 passiert das und das, aber er kann mir aus allen Brockhaus-Bänden zu jedem einzelnen Eintrag die wichtigsten Dinge sagen. Also der weiß aus dem Kopf alle Alben von den Beatles und wie die heißen, und der kann dir auch alle Blumen, die es gibt, und alle Pflanzenarten sagen, und der kennt in Deutschland alle Flüsse und welcher in welchem mundet und so weiter. Und der hat mir das gesagt, du musst halt einfach was Unbekanntes mit was Bekanntem verbinden. Schon lernst du halt einfach wesentlich langfristiger. Und genau das ist ja auch wieder, wenn man jetzt, fällt mir jetzt gerade wieder ein, genau das ist der Punkt, Studium und Ausbildung oder Geschäftsbericht lesen und so weiter. Ja. Wenn du, ich habe jetzt letztens mit jemand geskypt, kurz, der mich eingeladen hat für ein Seminar an seiner Uni, eins, und dort habe ich dann so ein bisschen Angst bekommen, weil das sind alles Wirtschaftswissenschaftsstudenten und ich so, was soll ich denn euch erzählen? Ihr kennt das doch alle. Er sagt so, nö, die beschäftigen sich eigentlich alle recht wenig mit privater Geldanlage und so. Die bekommen im Prinzip beigebracht, ein kleines Zahnrad in einem riesigen Unternehmen zu sein, und das war's. Und das ist eben genau der Unterschied zu dem, was ich immer damals gemacht habe. Das heißt, wenn ich einen Satz lese, der für mich Sinn ergibt, wie zum Beispiel als Aktionär bist du Teilhaber eines Unternehmens, also Besitzer eines Unternehmens, ja, dann verstehe ich mich auch als solcher. Und das bedeutet, dass ich dann alles, was ich irgendwo lese oder lerne in diesem Bereich, auch immer gleich verbinde mit irgendetwas Bekanntem oder versuche, eine Verbindung zu knüpfen mit irgendetwas Bekanntem, was ich schon kenne oder was ich irgendwie selbst anwenden kann. Denn dann entsteht halt im Gehirn diese Verbindung, ja, und somit bleibt diese Verbindung auch länger bestehen und du lernst einfach mehr. Ja. Und es macht natürlich auch mehr Spaß dann.
Das stimmt, aber hoffentlich verbinden meine Leser jetzt nicht den Bankberater mit dem Gitarrensolo, weil das ist ja meine Kolumne und da habe ich ja noch ein bisschen über Bankberater hergezogen. Das ist auch mein zweitbeliebtester Artikel. Aber ich hoffe mal nicht, dass sie das dann verbinden. Jedes Mal, wenn sie auf dem Konzert eine Gitarre sehen.
Kann sein, ja. So, da habe ich ja mittlerweile so ein bisschen aufgehört mit. Da habe ich am Anfang auch irgendwie so, das ist ja der Klassiker, man macht schon schlechte Erfahrungen teilweise, aber mittlerweile sehe ich das eher so ein bisschen neutraler, was die angeht, weil im Endeffekt ist jeder selber verantwortlich dafür. Wenn man einfach sich nicht mit seinem Geld beschäftigt, jeder kennt diese Reportagen von den Leuten, die einfach 20.000 Euro erben und dann irgendwo hinbringen und sagen, hier, nimm und mach. Gut, ja, also ich kenne mittlerweile auch die andere Seite. Ich kenne halt auch Bankberater und die sagen mir halt dann selber teilweise, dass die Leute einfach auch mit sehr komischen Vorstellungen dahin kommen. Mhm. Und natürlich ist es dann, ich sag mal so, es ist so eine Art Teilschuld. Ich mag es halt nicht, wenn man sagt, die bösen Banker oder die bösen Bankberater oder die haben die Finanzkrise verursacht oder so, weil es sind immer mehrere Leute schuld. Und wenn zum Beispiel jemand irgendwie einfach auf die Schnauze fällt oder einfach sagt oder einfach irgendwie Geld verzockt, weil er irgendjemand halt vertraut. Also ich bezeichne zum Beispiel damals diesen Fonds von der Dresdner Bank nicht als schuldig dafür, dass mein Geld dann sich nicht vermehrt hat, sondern mich auch nicht in diesem Fall, weil ich noch viel zu jung war. Ja, sondern in diesem Fall sind meine Eltern einfach schuld. Und wenn ich jetzt irgendwo Geld anlege und jemand Geld anvertraue und der geht damit nicht gut um, dann wird trotzdem hundertprozentig ich schuld dran, selbst wenn er mir was vorgaukelt. Also so, das ist jedenfalls meine Philosophie, weil wenn ich selber hundertprozentig die Verantwortung übernehme, nur dann kann ich nächstes Mal anders handeln.
Nee, also grundsätzlich gebe ich dir da völlig recht. Und bei mir war es ja auch so, ich war auch selber schuld, dass ich das da eingelegt habe. Nur wenn du jetzt mal überlegst, die Bankberater haben eine Liste, wo bestimmte Sachen draufstehen. Da wird dann einer nach dem anderen vorgeschlagen und wenn der Kunde ja sagt, dann wird er verkauft. Und es ist ja leider Gottes so. Und letztendlich bist du als Kunde immer selber schuld, wenn du unterschreibst. War ich ja auch. Aber wichtig ist halt, dass du dann irgendwann draus lernst.
Ja, das Problem ist halt einfach genau, dass die Incentives, also die Anreize, sind einfach halt die falschen häufig. Ja, wenn du halt einfach mehr Provision bekommst für etwas, was dem Kunden nicht so dienlich ist, dann hast du halt einen Interessenkonflikt, ja. Gut, wenn du jetzt sozusagen für dich den moralischen Kompass genau definiert hast und also für mich ist einfach zum Beispiel einfach die Fähigkeit, sich in andere Leute hineinzuversetzen, verbietet mir einfach irgendeinen Scheiß zu machen. Ja. Für mich ist einfach der Umstand, dass ich mich in andere Leute hineinversetze und dann in deren Augen denke, ja, und dann kann ich ihnen halt nicht irgendwas empfehlen, wovon ich selbst weiß, dass es halt nicht passt, ja. Mhm. Aber wenn man halt ich bin halt unabhängig. Das heißt, ich mache auch ganz andere Sachen noch, mit denen ich Geld verdiene. Ja, ein Bankberater, der sitzt halt da. Das ist vielleicht sein einziger Job. Der ist davon abhängig. Wenn dann nicht die Quote oder was auch immer stimmt, ja, dann ist vielleicht der moralische Kompass schon so ein bisschen anders, wenn deine eigene Existenz davon abhängt. Und deswegen, es sind halt auch diese Anreizsysteme schuld. Ja, und aber nur zu sagen, der böse Bankberater ist jetzt im Sinne vom Kunden halt nicht zielführend, meiner Meinung nach, weil, nehmen wir mal den Fall durch, okay, du bist beim Bankberater, du hast irgendeinen CFD-Swap, was auch immer, gekauft auf Lehman Brothers. Ja. So, das ganze Geld war weg. So, jetzt ziehst du vor Gericht, jetzt sagst du nie wieder Aktien, nie wieder diesen Scheiß, alles Abzocke, alles katastrophal und so weiter, ja. So, was hast du dann im Endeffekt draus gelernt? Eigentlich nichts. Außer,
dass du nichts gelernt, nee.
Außer dass du keinen Leuten mehr vertraust, ja. Das heißt, du hast aber trotzdem noch nicht gelernt, wie du jetzt dein Geld richtig investierst, ja. Das heißt, es ist so, wie als würde ich sagen, ich bin jetzt in der dritten Klasse sitzen geblieben. Das heißt, deswegen gehe ich nicht mehr zur Schule. Ja, also so ist diese Analogie. Und nur wenn du halt selbst die Verantwortung übernimmst, und das, darum geht es jetzt bei meinen Inhalten halt, selbst die Verantwortung zu übernehmen, das bedeutet, erstmal auf sich selbst zu gucken und zu gucken, warum habe ich nicht eigentlich mal einfach ein Buch gelesen vorher? Hätte vielleicht einfach nur 2 Tage Arbeit gekostet, 10 Euro und vielleicht hätte ich dann das Geld halt nicht verzockt. Aber wenn ich halt die Schuld an allem extern suche, an den Umständen, an der Bank, an den und den, dann komme ich nicht auf die Idee, irgendwie mich selbst weiterzubilden in Form von Buch, sondern ich werde immer halt die Schuld von außen suchen. Und das ist halt eine Einstellung allgemein im Leben, die recht unglücklich macht und die auch nicht wirklich zur renditestarken Geldanlage führt. Ja.
Ja, aber andererseits, das ist auch wieder typisch deutsch. Ne? Also es ist leider Gottes eine typisch deutsche Einstellung.
Ja, ja gut, aber ich arbeite aktiv wirklich daran, was zu ändern halt bei den Zuschauern, die bei mir auf dem Kanal sind und bei den Zuhörern auch, dass sie sagen, ja, das muss halt nicht diese Einstellung sein. Also vielleicht hattest du früher diese Einstellung, aber du hast die Fähigkeit und die Möglichkeit, das zu ändern.
Ja. Und das ist der Punkt. Das habe ich in der vorletzten Podcast-Folge auch erwähnt. Also ich kann mich jetzt auch immer ständig darüber aufregen, dass meine Kollegen mehr Geld verdienen als ich, weil sie Vertriebler sind und ich nur Marketing-Tussi. Aber andererseits, ich kann nicht bis zur Rente im Büro sitzen und sagen, boah, ich verdiene viel weniger Geld, jetzt arbeite ich auch viel weniger, ich habe einfach keinen Bock. Weil diese Einstellung, die ziehst du dann die ganze Zeit auch gegenüber deinen Kollegen durch und das macht keinen Sinn. Sondern da musst du versuchen rauszukommen, was zu machen und das habe ich ja jetzt auch gemacht, auch mit der Geldanlage. Ja. Und das ist eben der Knackpunkt, aber diesen Punkt musst du erreichen und das ist, glaube ich, die größte Hürde.
Ja, genau. Also wenn es nicht Klick macht, dann wird es schwer. Weil du wirst halt niemals mehr Geld verdienen als deine Kollegen, wenn du halt dich immer auf diesen Punkt konzentrierst und halt, weil du verdienst ja nur mehr Geld, wenn du halt mehr leistest und mehr machst. Aber wenn du halt dich nur beschwerst und so, dann steht ja daraus nicht wirklich irgendwie ein neuer Wert, den du irgendwie angeben kannst.
Und das ist der Punkt.
Ja, sind wir ein bisschen abgeschweift.
Nee, aber ich versuche mal die Kurve zu kriegen. Thema Weiterbildung. Wie bildest du dich beim Vermögensaufbau weiter? Da kannst du vielleicht den Hörern auch nochmal einen Tipp geben. Was ist wichtig? Worauf musst du achten?
Beim Vermögensaufbau, erstens muss man darauf achten, dass man ein bisschen Buch darüber führt, was man bisher gemacht hat. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine ganz einfache Excel-Tabelle, wo ich die Aktie eintrage, wann ich sie gekauft habe, zu welchem Kurs ich sie gekauft habe und, falls ich sie verkauft habe, zu welchem Kurs ich sie verkauft habe. Mhm. Sämtliche Verluste werden in Rot eingetragen, sämtliche Gewinne in Grün. So, dann kann ich rechts in einer Spalte, wenn ich alle Spalten markiere, sehe ich halt den Gewinn. Mhm. links in der Spalte sehe ich halt den Verlust und dann habe ich am Ende halt eine Zahl. So, und wenn ich merke, dass mit dieser Zahl was nicht stimmt, dann muss ich mir auch eingestehen, dass das, was ich gedacht habe zu lernen oder zu wissen, nicht zu dem Ergebnis geführt hat, was es eigentlich sollte. Da muss ich halt mich weiterbilden. Das heißt, ganz wichtig ist es, man muss jetzt nicht irgendwie so ein riesiger, super krasser Zahlenmensch werden und alles und jedes bisschen tracken. Das macht auch keinen Sinn. Dann wird man halt zu so einer Art Schnäppchenjäger oder Leute, die halt so den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Vergleichsportale durchzuforsten und irgendwie zu. Also damit wird man nicht reich, würde ich jetzt mal damit sagen. Ja? Und ich will einfach immer mehr als jetzt nur für mich selber, ja, weil du mich ja jetzt interviewst, deswegen sage ich auch mal. Ja. Ich will einfach mehr als nur irgendwie 20 Cent sparen irgendwo. Ja. Das bringt einfach nichts auf Dauer. Natürlich muss man es wissen und wenn irgendwie Geld auf der Straße liegt, dann hebe ich es auch auf. Ja. Aber ich kram jetzt nicht jeden Mülleimer durch nach einer Pfandflasche, das will ich damit sagen. Und das heißt, man muss so ein bisschen Buch führen und man muss unterschiedliche Modelle haben. Das ist eine Sache, die ich von Charlie Munger gelernt habe, dem
Tanten von Warren Buffett.
Genau. Also von dem habe ich eigentlich noch mehr gelernt als von Buffett, weil er ja irgendwie ich mag den persönlich einfach irgendwie richtig. Der haut einfach auch so teilweise so politisch inkorrekte Sachen raus, dass ich es einfach richtig feiere. Ja. Bei YouTube teilweise gibt es da Videos, die sind einfach unglaublich lustig und amüsant. Und der hat einen sehr, sehr langen Artikel mal geschrieben auf Englisch, den kann ich dir mal geben, der ist öffentlich. Mhm. Kannst du ihn auch in die Shownotes reinmachen. Und der hat gesagt, hey, du brauchst unterschiedliche Denkmodelle für dein Leben, für unterschiedliche Dinge. Wenn du dein ganzes Leben oder auch Investments nur mit einem Denkmodell immer betrachtest, zum Beispiel nur passives Investieren ist das Gelbe vom Ei, ja, dann bist du halt wie ein Mann mit einem Hammer, für den jedes Problem ein Nagel ist. Ja? Weil du halt einen Hammer hast, ist jedes Problem ein Nagel und alles, was dir vor die Nase gesetzt wird, da haust du drauf, weil du halt ein Hammer bist. Ja. So, deswegen brauchst du unterschiedliche Denkmodelle. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt unternehmerisch denke für mein eigenes Unternehmen, wenn ich da vorankommen will oder mit Partnern spreche oder Mitarbeiter oder so, dann bin ich sehr, 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 kann ich sehr emotional werden. Da kann ich sehr, sehr, ja, auch sehr, da komme ich richtig ins Träumen. Ja, da will ich ganz hoch hinaus, da will ich nicht irgendwie nur Geld sparen, da will ich halt richtig, zum Beispiel sowas wie, dass ich einfach vor ein paar Jahren gesagt habe, okay, ich will mit meinem Hund und den anderen Familienmitgliedern, die jetzt noch dazugekommen sind, ich will nicht hier immer mein ganzes Leben, wo ich jetzt gelebt habe, leben bleiben, sondern ich will irgendwo ans Meer ziehen, ja? Und das sind dann Sachen, wo ich sehr emotional, wo ich sehr, sehr an meine Fähigkeiten glaube, wo ich Vollgas gebe. So, und wenn ich aber dann an meine Aktien so denke, dann ist es wie so ein Hebel, den ich im Kopf umschalte, wo ich diesen ganzen Motivationskäse einfach komplett sein lasse. Mhm. Das heißt, ich denke dann so rational und so kühl wie möglich und glaube nicht mehr, dass ich der tollste Hecht bin und jetzt irgendwie der neueste Warren Buffett oder so, oder halt einfach besser als und intelligenter als alle bin, sondern im Gegenteil, dass ich eher sage, oh, ich bin eher so konservativ und versuche meine Fehler einzuschätzen und so weiter. Das heißt, man muss für unterschiedliche Dinge unterschiedliche Denkmodelle haben. Das ist einer dieser Punkte. Das heißt, verlieb dich niemals zu sehr in eine Investmentidee, weil immer wenn viele Leute sich in eine Investmentidee verlieben, immer mehr und irgendwann alle dran glauben, dann funktioniert sie nicht mehr. Ja, das ist das Lustige. Wenn alle jetzt passiv investieren würden, ja, dann würde aktives Investieren auf einmal sich wieder richtig lohnen. Ja. Und das heißt, das sind so die zwei Sachen, also einmal, dass man ein Buch führt über das, dass man also kontrolliert, ob das, was man glaubt zu wissen, auch tatsächlich stimmt und man es wirklich dazu führt, dass die Ergebnisse sich dementsprechend verhalten. Und der zweite Punkt, dass man halt unterschiedliche Modelle entwickelt und sich nicht zu sehr in eine Sache verliebt. Und das zu dogmatisch angeht. Ja, das sind eigentlich so die Sachen. Was war nochmal die Frage genau? Dann kann ich dir mal überlegen.
wie du dich beim Vermögensaufbau weiterbildest. Also als Tipp. Genau.
Ja, und zu diesen unterschiedlichen Denkmodellen zu kommen, das schaffst du nur, wenn du sehr, sehr viel liest. Ja? Und wie ich mich weiterbilde, ist, dass ich mich tatsächlich dann in diese Person auch hineinversetze, die jetzt irgendwie so ein Buch schreibt oder mir vorstellt, die liest mir dieses Buch vor. Und also die meiste Weiterbildung geschieht einfach über Lesen und Denken. Ja? Ich tausche mich dann auch zwar mit anderen Leuten aus, aber ich habe gemerkt, dass häufig diese Denkmodelle, die andere Leute haben, zwar für sie gut funktionieren mögen, aber für mich meistens nicht. Das heißt, obwohl sie irgendwie wissenschaftlich fundiert sind oder obwohl sie irgendwie, irgendwie eine Evidenz halt dahinter ist oder obwohl sie für den irgendwie super klappen müssen, muss es nicht bedeuten, dass sie für mich auch klappen, sondern ich brauche für mich halt immer meine eigene Strategie und die muss jeder auch für sich selbst finden. Ja. Und das bedeutet, dass man halt einfach sehr viel liest und sich auch austauscht, ja, aber dieses Austauschen kann auch nach hinten losgehen, wenn man halt sich nur noch austauscht, weil das Austauschen alleine passiert halt nicht. Das ist halt so dieses typische Generation Facebook und so. Man sitzt dann da und klickt von einem Beitrag zum nächsten und dann, der eine sagt immer dies, der andere sagt immer jenes, ne, und am Ende entsteht sozusagen was Produktives meistens nur, wenn man erstmal den ganzen Quatsch ausmacht kurz, ja, und dann erstmal nachdenkt, ja. Das ist also ganz wichtig. Und das sind so die Sachen, wie ich mich jetzt weiterbilde. Und natürlich immer fleißig die YouTube-Videos gucken.
Oder den Blog lesen, ne?
Oder Blog lesen, genau. Ja,
genau.
Ja, dann aber auch gucken, okay, was davon kann ich anwenden, was macht Sinn und dann ausprobieren auch und dann wieder selbst anwenden und nachdenken, ja. Aber niemals einfach nur blind jemand hinterherlaufen und seine Idee sozusagen übernehmen, ohne darüber nachzudenken.
Das ist eben der zentrale Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie aus meinem Depot vorstelle, dann heißt es ja nicht, dass es eine absolute Empfehlung ist und weil ich so toll Bescheid weiß über alles, sondern es ist einfach, dass ich meine Erfahrung ein bisschen schildere. Das war ja bei Adidas so. Jetzt habe ich Airbus ja auch nochmal vorgestellt, dass ich da versuche zu erklären, warum ich sie ausgewählt habe. Was sind die zentralen Punkte? Und diese Entwicklung, die muss der Hörer dann eben auch praktisch gehen. Und dann ein bisschen hinterfragen und überlegen, was kann ich so am besten übernehmen, wie kann ich das abändern und dann kommst du zu deiner eigenen Strategie. Und dann, das ist ja so der Claim von meinem Podcast auch, dann legst du den Grundstein für deinen individuellen Vermögensaufbau. Das ist eben der zentrale Punkt.
Ja, absolut.
Super. Wir haben jetzt ein bisschen rational gesprochen. Davor hast du das Thema Liebe erwähnt. Welche Aktie, jetzt mal abgesehen davon, ob du in die verliebt bist oder nicht, würdest du als deine erfolgreichste bezeichnen?
Jetzt, in deinem Depot. Was die Rendite angeht?
Ja, allgemein. Was ist so deine Lieblingsaktie, mit der du am meisten Erfolg gehabt hast?
Infineon.
Infineon ist ja momentan, glaube ich, bei 10, 11 Euro maximal.
Genau.
Wann hast du sie gekauft? Jetzt kommt's.
Hätte ich Geld damals gehabt. Ne? Ich würde jetzt hier nicht in meinem Büro sitzen, sondern ich würde jetzt auf meiner Yacht sitzen, sage ich dir. Hätte ich damals Geld gehabt. Das habe ich auch auf meiner Webseite genau beschrieben, in meinem Report auch. Habe ich sogar die Screenshots noch gezeigt als Beweis. Ich hab genau 279 Euro investiert in Infineon damals aus dem einfachen Grund, ja, so das Typische, was halt Anfänger denken. Geil, die Aktie ist die billigste Aktie, die es halt gibt. Ja. Jetzt nicht vom KGV her, was ja eigentlich der erste Indikator ist, auf den man guckt, sondern einfach nur vom Preis her. Ja. Das heißt, ich habe einfach geguckt, okay, DAX klingt gut, welche Aktie ist denn da jetzt am günstigsten? Ja? Mhm. Und Infineon war bei, ich glaube, 46 Cent oder so. Dann habe ich halt für, ich habe insgesamt, waren es, glaube ich, knapp über 300 Aktien oder so, die ich bekommen habe. Oder ich glaube, 350 Aktien oder so. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das war natürlich ein guter Deal dann. Ja. Die habe ich natürlich dann viel zu früh wieder verkauft.
Das ist ja meistens so.
ja, mit 2,70 € oder irgendwie sowas verkauft, aber immerhin trotzdem noch ein sehr guter Gewinn dabei rausgekommen.
Ja.
Solche Sachen hab ich schon häufiger gemacht. Später auf anderen, ich will mir einbilden, auf anderem Niveau. Ja, als das mit Facebook an der Börse losging und so weiter, habe ich erstmal die IPO, das war so der Klassiker, IPO abwarten. Mhm. Ja. Und dann hat man ja gemerkt, ne, die ganzen Investoren vom Anfang steigen alle aus irgendwann. Ja, Peter Thiel verkauft seine ganzen Aktien und so im Wert von 400 Millionen, weiß ich nicht alles. Und dann kam dieses ganze Mobile Disaster, also damals noch Disaster. Darum ging ja Facebook, ja, schön und gut, das wird das nächste, MySpace. Mhm. Ja, die machen keinen Cash richtig, die machen keine Gewinne und so. So, dann war die Aktie irgendwie auf 17 Euro und da habe ich auch gekauft. Ja.
Ja.
Habe ich auch dann verkauft, aber auch mit 200% Gewinn. Das war dann schon auch ein bisschen lukrativer, weil mehr Geld im Spiel war.
Ja.
Und ich auch einfach mich mehr damit beschäftigt habe. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Facebook nicht das nächste MySpace wird, weil und das hat auch damit, ich hatte damit zu tun, ich war bei allen Plattformen angemeldet damals. Mhm. Bei MySpace, ich war bei StudiVZ, ich war bei MainVZ und so. Und diese Dinger sind alle weggegangen. Und alles ging zu Facebook, ja. Also wusste ich, Facebook mit dieser riesigen Userbase, ja, die werden nicht so schnell weggehen wie die ganzen anderen, ja. Und es war natürlich so eine kleine Spekulation, gebe ich ganz ehrlich zu, weil dass sie das Mobile so gut hinkriegen,
ja,
hätte natürlich keiner gedacht, weil dann ging es natürlich, der Wert von Facebook hat sich ja dann so entwickelt, weil man halt gemerkt hat, dass sie halt über Mobile immer mehr und mehr und mehr auch Umsatz und Gewinne generieren. Ja? Und im Gegensatz zu Twitter, die halt ich glaube, Twitter und Facebook sind beide, glaube ich, fast gleichzeitig gegründet worden, glaube ich, genauso vor 10 Jahren oder so. Weiß ich jetzt nicht genau, will ich mich nicht daran festhalten, aber während Twitter halt immer noch Geld verbrennt,
Facebook ordentlich Geld.
Macht Facebook halt schon richtig Asche, ja.
Ja.
Und das hat mich aber dazu gebracht, ich mache zwar noch aktives Investieren, aber aktives Investieren ist ja per Definition einfach Stock Picking und Market Timing, ja. Ich mache zwar, wenn es darum geht, mache ich das zwar noch, aber ich habe fast komplett aufgehört, Aktien zu verkaufen. Das habe ich einfach über die Jahre aufgehört. Und ich kaufe einfach immer mehr und mehr und mehr. Aber ich habe einfach aufgehört, Aktien einfach nur zu verkaufen wieder. Ich habe vergessen, wie die Strategie heißt. Die hat doch irgendeinen Namen. Also nicht Buy and Hold, da gibt es noch so einen anderen Begriff dafür.
Mhm.
Aber ja.
Das sehr interessant.
Das ist so das Thema mit Finien in Facebook. Dann gab es noch ein paar andere, die auch gut gelaufen sind. Auch kurzfristig sind jetzt ein paar Sachen gut gelaufen. General Electric zum Beispiel war, ja, und eigentlich auch andere Sachen sind gut gelaufen, aber manche Sachen sind auch nicht so gut gelaufen.
Zum Beispiel, was ist denn so deine schlechteste Aktie oder der größte Fehler, den du da gemacht hast?
Ja, also der Klassiker habe ich auch dann beschrieben wieder, glaube sogar im Buch dann, ist halt so dieser typische Penny-Stock-Gedanke, ne? Also du machst halt die ersten Gewinne mit Infineon und denkst dir so, hä, was heulen denn alle hier so rum? Also du hast ja gar nicht mitbekommen vorher. Also ich meine jetzt, ich habe ja gar nicht das mit der Finanzkrise vorher mitbekommen, habe genau durch Zufall und Glück genau am richtigen Moment investiert. Und dann habe ich gemerkt, wie in 2009 ging es ja schon ziemlich bald dann wieder recht stark aufwärts schon. Ja? Also ich glaube, DAX hat, mit 6.000 schon knapp wieder oder so, glaube ich, 2009 abgeschlossen oder sogar noch mehr, weiß ich gar nicht mehr. Ja? Und dann hab ich gedacht, was wollen denn alle rum? Ist doch ganz einfach. Guck mich an, ja. Ich bin der neue George Soros, ja. Und dann habe ich natürlich angefangen so, ey, wenn ich jetzt damit so und so viel Geld mache, ey, dann kann ich ja noch viel mehr verdienen, wenn ich jetzt das so und so mache, ne? Und dann ging es halt drum, das war damals in der StudiVZ-Gruppe noch, da wurden halt immer die heißesten Penny-Stocks diskutiert. Und dann habe ich auf einmal gesehen, hey, da gibt es ja die eine Aktie, Motion Network hieß die. Ja? Und die war halt für noch viel weniger als 46 Cent zu haben, wie Infineon. Die war halt für ich glaube, 2 Cent zu haben oder so. Ja. Und das war der übelste Penny-Stock. Und da habe ich halt richtig viel Aktien gekauft. Ich hatte dann irgendwie so 100.000 Aktien oder so, oder noch mehr. Und habe mich schon so ausgemalt, wie geil sich das anfühlt, wenn ich die dann so für 2 Euro wieder verkaufe, genau wie Infineon. Ich habe halt irgendwie nicht so gerafft, dass, also was bei Penny, was halt viele Leute bei Penny Stocks nicht raffen, ist halt, dass diese Unternehmen halt meistens entweder gar kein Geld verdienen, noch nicht mal ein Businessmodell haben, noch nicht mal irgendwie überhaupt irgendjemand, der überhaupt arbeitet. Das sind ja häufig irgendwelche Briefkastenfirmen, ja. Oder keine Ahnung. Und das war halt einer der katastrophalsten Fehler, wo ich halt dann das ganze Geld, weil ich mit der ersten Aktie gemacht habe, wieder verloren habe.
Ja, aber so lernst du, ne?
Ja, so lernt man, genau.
So, jetzt sind wir bei fast einer Stunde. Jetzt gehen wir auf die Zielgerade. Die sogenannte Zugabe kommt jetzt. Ja, ich habe ja momentan eine Fintech-Reihe am Laufen, die sich mit vielen Aspekten der Banken der Zukunft beschäftigt. Ja. Ein Bereich davon ist das Thema Social Lending und Peer-to-Peer-Kredite.
Ja.
Ist es für dich eine sinnvolle Diversifikation oder ist es ein Spiel mit dem Feuer?
Auf jeden Fall sinnvolle Diversifikation, weil es eine Anlage ist, die eigentlich sehr, sehr, sehr gering nur mit den Aktien korreliert.
Ja. Yeah.
Und weil es absolut fundiert ist. Also Leuten Geld zu leihen gegen Zinsen, ich meine, hey, also wenn es privat nicht erlaubt ist, in Form von Zinseszinsen und so weiter, dann über so eine Plattform umso besser. Also ich habe jetzt sehr viel recherchiert dazu auch und im Prinzip sind ja diese Social Lending Plattformen wie Market Maker,
yeah,
für Leute, die Geld brauchen und Leute, die halt Geld haben und verleihen wollen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr fundierte Sache. Also natürlich wollen die einen Teil vom Kuchen abhaken.
Yeah.
Natürlich gehen da auch manche Kredite flöten, wie auch bei einer ganz normalen Bank. Aber was das angeht, muss man sich natürlich auch einfach der Risiken bewusst sein. Und deswegen sollte man natürlich auch nicht irgendjemand, der jetzt seinen dritten Aufstockungskredit oder so nimmt, halt sein ganzes Geld geben.
Ja.
Man sollte gerade hier halt diversifizieren, aber auch nicht zu viel, sonst wird es zu unübersichtlich. Aber für mich eine absolut interessante Geldanlage.
Du hast ja Auxmoney auch schon vorgestellt in mehreren Videos. Legst du nur bei Auxmoney an oder hast du auch andere?
Jetzt habe ich über einen Kollegen, mit dem wir auch gerade an einem kleinen E-Book schreiben daran, habe ich angefangen, mich mit anderen zu beschäftigen. Mhm. Ich selbst habe noch nicht in anderen Plattformen angelegt, aber mein Kollege, der Lars, der hat schon alle benutzt. Also von Lendico bis Bondora. Mhm. Bondora, eine sehr interessante Sache, die er auch in dem Buch erwähnen wird, weil man da sehr viel mehr manuell noch gestalten kann und sehr viel mehr teilweise als für das, was bei Auxmoney und Lendico geht und so. Ja. Ja.
Das heißt, deine Erfahrungen mit Auxmoney waren jetzt sehr positiv?
Bisher ist nicht ein einziger Kredit ausgefallen.
Ja.
Aber selbst wenn, dann weiß ich halt, also meine die Schwelle ist halt so 3%, ja. Mhm. 3% der Kredite dürfen halt nach meiner Rechnung ausfallen. Ich weiß nicht, was du da so für Rechnung gemacht hast. Das hängt natürlich auch mit den Scorings und mit den Zinsen zusammen. Also wie unsicher die Kredite sind, in die du investierst. Aber nach meiner Rechnung dürfen halt 3 Kredite ausfallen, beziehungsweise 3% ausfallen.
Und ja, aber da musst du halt auch entsprechend hoch anlegen, ne? Also auf sehr, sehr viele Kredite splitten.
Genau.
Anteil. Das ist ja so der zentrale Punkt. Aber ich habe zum Beispiel bei Auxmoney jetzt angefangen. Ich habe jetzt meine Zugangsdaten bekommen. Bei Lendico lege ich jetzt schon ein bisschen länger an. Der Niko ist halt viel einfacher, so vom Design und leider Gottes auch von den Sicherheitsbestimmungen. Also bei Oxmoney bekommst du ja eine TAN-Liste, du bekommst Zugangsdaten, die Leute können sich ein bisschen besser vorstellen, du kannst Fragen stellen. Das ist halt echt ein Vorteil von Oxmoney. Aber wenn ich dann bei Oxmoney dann die Texte lese und dann ich brauche einen neuen Dispo und lauter Rechtschreibfehler und solchen Leuten kann ich natürlich nicht mein Geld geben. Also da musst du schon so ein bisschen differenzieren, ne?
Ja.
Ja, es ist schon sehr spannend. Und also vielleicht ist es ja auch bei dir so, ich finde es sehr, sehr wichtig als Diversifikation für die Aktien, dass du da halt nicht korrelierst. Das ist schon sehr, sehr positiv. Aber wenn ich jetzt nur 1.000 Euro habe, dann würde ich das nicht in eine Social Lending Plattform stecken, sondern dann würde ich erstmal mit Aktien anfangen.
Ja.
Siehst du ja wahrscheinlich genauso, ne?
Ähnlich, ich sehe das ähnlich und also ich mache diese Anfangsbeträge, mache ich meistens nicht abhängig direkt jetzt von ob jetzt in Aktien oder in Oxmoney oder da. Ja. Und ich versuche eigentlich alles zu testen im Kleinen, was natürlich auch teilweise sehr schwer ist. Ja, mhm. Also bei Oxmoney am Anfang 500 Euro in 3 Kredite investiert einfach. Ja, für einen Test ist es eigentlich recht bescheuert, weil wie gesagt, die Diversifikation viel zu gering ist auch, um da irgendwie eine Aussage zu treffen. Aber bei mir geht es am Anfang tatsächlich immer erst darum, ob überhaupt das Geld zurücküberwiesen wird erstmal, ob die Plattform überhaupt funktioniert, ob sie überhaupt in nach ein paar Monaten noch online ist und solche Geschichten. Mhm. Also das heißt, man muss ja das Unternehmen dahinter auch betrachten und das, was da passiert. Und persönlich, wenn ich etwas nicht im Kleinen testen kann, dann mache ich es meistens gar nicht. Ja? Und das ist einfach meine Strategie. Und mir ist da vollkommen egal, was für Kreditausfälle und weiß was ich alles da irgendwie angeführt werden, ständig in irgendwelchen Foren oder was jemand, ist mir auch egal, was andere Leute für Erfahrungen damit gemacht haben, ob positiv oder negativ. Ja? Wenn ich halt mich selbst das ausprobiere, ja, oder selbst für mich nachdenke und überlege, ja, dann kann ich für mich selber auch kein Fazit ziehen. Ja. Und für mich, es gibt ja viele Sachen, ob es jetzt Schneeballsysteme sind, ob es irgendwelche komischen Kettenbriefe, was auch immer. Aber dieses Konzept, die Idee, ja, einfach als Bank zu fungieren, einen Marktplatz zu schaffen, wo Leute in unterschiedliche Kredite investieren können und andere Leute die Kredite nehmen, ja, das von vielen Leuten einsammeln und somit vielleicht schneller oder einfacher an Kredit kommen. Diese Idee dahinter macht für mich absolut Sinn. Deswegen habe ich angefangen, da Geld zu investieren. Ja.
Und das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, genau.
Okay. Kommen wir zum Abschluss. Wir sind ja jetzt bei 1:07, glaube ich. Jetzt würde ich, Premiere, mit dir gerne das Finanzrocker Word Shuffle spielen. Das heißt, ich nenne dir einen Begriff und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Und wenn es ein paar Sätze sind, darfst du die auch gerne nennen. Bist du bereit?
Okay, bin ich mal gespannt.
Fangen wir an mit Komma. Gerd Komma.
Gerd Komma, einer der interessantesten und fundiertesten Autoren im deutschsprachigen Bereich, was das Thema Aktien und Geldanlage angeht.
Okay. Bankberater.
Bankberater. Auch nur Menschen wie du und ich. Jeder bescheißt auf seinem Niveau.
Das war aber sehr treffend formuliert. Crash.
Crash. Gute Gelegenheit, um günstig einkaufen zu gehen.
YouTube.
Die mit Abstand beste Möglichkeit, seine Ideen mit der Welt zu teilen und seine Träume zu verwirklichen. Oder dabei zu helfen, seine Träume zu verwirklichen.
Das klang fast schon romantisch. Rock'n'Roll.
Was?
Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll?
Ja. Du bist beim Finanzrocker zu Gast.
Ja, Rock'n'Roll, auf jeden Fall geile Sache. Macht sehr viel Spaß. Ich habe früher auch sehr viel Schlagzeug gespielt, noch in der Schule. Gestern auch Schlagzeugunterricht gehabt. Und deswegen, let's rock it.
Spanisch.
Es un poco complicado, pero a veces aprendo mucho más y mucho más.
Una cerveza, por favor.
Das sind die ersten Sätze so, ne? Aber yeah. Ich bin schon ein bisschen weiter mittlerweile, aber trotzdem ist es schwer, weil die Mallorquiner auch noch so eigene Dialekte und so mit reinbringen.
Ja. Mallorca wäre auch das nächste Stichwort.
Mallorca, ja. Ein absoluter Traum, eine Idylle, ein, ich kann es einfach nur immer wieder sagen, Flipflops anziehen, Shorts anziehen, Shirt anziehen und den Tag genießen. Strandfigur-Lifestyle.
So, und das letzte, Lieblingszitat, hast du da eins?
Lieblingszitat, dream big, start small. Oh. Träume groß, fang klein an.
Sehr schön. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Hast du denn in der nächsten Zeit noch neue Ziele mit Aktien mit Kopf?
Mit der Plattform Aktien im Kopf? Mhm. In der nächsten Zeit, ja, ich habe einige spannende Dinge am Laufen. Unter anderem ein kleines Forum, was demnächst kommen soll. Mhm. Unter anderem auch ein paar neue Videogäste, die ich zu spezifischen Themen interviewen möchte. Du hattest vorhin den Komma genannt. Ja. Ja. Da passiert vielleicht mal was. Mhm. Und ansonsten sind noch ein paar andere Sachen auch geplant bezüglich YouTube, die ich allerdings noch nicht verraten kann. Denn, du musst wissen, im Kapitalismus ist es ja so, ja, sobald du eine Idee hast, kommen die anderen und greifen dich an. Ja. Ja. Und bei YouTube gibt es auch immer mehr Kanäle, das ist ja auch gut so. Ja. Ja. Ich freue mich darüber, dass es Aktien mehr in den allgemeinen Fokus kommen. Aber ich will nicht, dass meine Ideen weggeschnappt werden vor mir. Und deswegen kann ich die leider noch nicht verraten.
Das heißt, wir bleiben einfach am Ball und schauen ständig, was bei Aktien mit Kopf so Neues los ist.
Genau das wollte ich damit sagen.
Das perfekte Schlusswort. Kolja, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ja, das war ein sehr interessantes Interview mit dir.